Zur Sendung Spiritualität im Advent hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria begrüßt Sie aus dem Studio in Balderschwang ganz herzlich Nikolaus Albert. Weihnachten entscheidet sich unterm Baum. Mit diesen Worten bewirbt eine Elektrofachmarktkette in diesem Jahr ihre Weihnachtsprodukte. Aber ist das wahr, dass die Geschenke, die unter dem Christbaum liegen, das Entscheidende sind? Wir wollen in der heutigen Sendung Spiritualität nicht den Blick unter den Weihnachtsbaum werfen, sondern an den Ort, wo das wirkliche Geschehen morgen Abend stattfindet. Im Stall von Bethlehem wird Jesus von der Jungfrau Maria geboren. Er ist Gottes großes Weihnachtsgeschenk an die Menschheit. Über dieses Geschenk denken wir heute nach gemeinsam mit Pfarrer Winfried Abel. Er ist als Spiritual im Priesterseminar in Heiligenkreuz tätig, kümmert sich also um die spirituelle Ausbildung der Seminaristen, die an der Päpstlichen Hochschule der Zisterzienser in Heiligenkreuz in der Nähe von Wien studieren. Pfarrer Abel, seien Sie gegrüßt.
Ja, grüß Gott, Herr Albert.
Ja, Pfarrer Abel, welchen Tipp geben Sie Ihren Seminaristen, um sich auf das Weihnachtsfest gut vorzubereiten?
Also meine Seminaristen sind natürlich im Moment nicht greifbar. Die sind ja alle in Ferien, wie auch ich zurzeit in meiner Heimat im Fuldaland bin. Aber was ich den Seminaristen sagen würde, ist, dass sie einmal die Weihnachtszeit benutzen sollten, mal wirklich ein wenig stille zu werden, aus der Betriebsamkeit sich auszuklinken, mal ihre Handys wegzulassen und mal wirklich sich auf die Botschaft einzulassen, die das Weihnachtsfest eigentlich für uns Christen so bedeutsam macht. Also wenn der Mensch dazu finden könnte, sozusagen die Alternative zu dem zu suchen, was die Werbung uns heute mit Weihnachten etwa anpreist, Weihnachten entscheidet sich unter dem Baum, wie Sie eben gesagt haben, dann wäre das ein ganz wichtiger Tipp, den ich den Menschen nur mit auf den Weg geben kann.
Ja, dann freuen wir uns jetzt auf Ihre Gedanken über dieses entscheidende Weihnachtsgeschenk, nämlich die Geburt Jesu, Gottes großes Weihnachtsgeschenk an die Menschheit.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist merkwürdig, dieses Wort Weihnachten entscheidet sich unter dem Baum. Das stimmt sogar. Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., hat eine wunderschöne Weihnachtsbetrachtung geschrieben, in der er genau auf dieses Thema zu sprechen kommt. Er sagt, unter dem Baum hat sich alles entschieden. Nämlich unter dem Baum des Paradieses, wie auch unter dem Baum des Kreuzes. Und ohne diese beiden Bäume, vom einen kam die Sünde, vom anderen kam das Leben und die Gnade. Ohne diese beiden Bäume wäre Weihnachten nicht zu denken. Also Weihnachten entscheidet sich doch unter dem Baum. Man muss nur den richtigen Baum finden. Morgen werden wir also wieder die vertraute Botschaft aus dem Lukas-Evangelium hören, wie es da heißt: In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien, und da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Liebe Hörerinnen und Hörer, was sich hier wie ein protokollarischer Bericht anhört, ist in Wirklichkeit ein Ereignis, das die Welt und auch unser Leben total verändert hat. Und was uns heute noch bewegt. Denn es ist nicht nur Geschichte, sondern es ist auch Gegenwart. Wir alles, was mit Gott und den Menschen zu tun hat, immer auch in der Gegenwart sich abspielt. Hier werden zwar Ort und Zeit genannt, und das ist wichtig. Denn es geht ja darum, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Und wenn er Mensch geworden ist, dann ist er auch ein Stück der menschlichen Geschichte geworden. Und diese menschliche Geschichte findet hier ihre Einordnung in diese Koordinaten, die mit diesen Namen Kaiser Augustus und Quirinius und so weiter und Herodes benannt werden. Jesus ist eine geschichtliche Person. Die Geburt Jesu ereignet sich nicht in der Fantasie der Menschen oder in irgendeinem abstrakten Raum oder in irgendeinem ideologischen Konstrukt. Das ist nicht die Menschwerdung, sondern Gott ist wirklich greifbar, sichtbar, sinnenhaft und zwar ganz und ohne Ausnahme Mensch geworden. Wir besingen das in so vielen Liedern und wunderbaren Texten, die in Zeit der Geschichte sich angereichert haben, wie zum Beispiel in dem Lied »Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, das habe ich auserkoren, sein eigen will ich sein.« Jetzt müssen wir natürlich fragen, wer hat wen auserkoren? Habe ich ihn auserkoren? Oder ist es nicht umgekehrt zunächst so, dass er deshalb Mensch geworden ist, weil er mich auserkoren hat, weil er den Menschen auserkoren hat? Oder sagen wir es noch deutlicher, weil er den Sünder, den rebellischen Menschen auserkoren hat? Bevor wir überhaupt ihn kennenlernten, bevor wir ihn lieben lernten, sind wir längst erkannt worden und geliebt worden. Und damit wir sein Eigen werden konnten, ist er unser Eigen geworden, Mensch geworden, ohne irgendein Privileg, ohne irgendeine Ausnahme. Nun muss man Folgendes wissen: Die Geschichte von der Geburt Christi ist ja in der Ausführlichkeit, in der wir sie eben aus dem Lukas-Evangelium gehört haben, bei den anderen Evangelisten so nicht verzeichnet. Das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich weil in der ersten Generation oder in den ersten Generationen der Kirche man sich zunächst mit dem Wichtigsten befasste, mit Kreuz und Auferstehung Christi. Das war die Botschaft schlechthin. Und weil man damals auch darüber nachzudenken in Gang kam, ob er wirklich Mensch war oder nur Gott oder wirklich nur ein Mensch, aber nur mit göttlichem Geist begabt, also es dieser christologischen Auseinandersetzungen der ersten Jahrhunderte gab, so entwickelte sich auch das Nachdenken über seine Geburt, die Geburt in Bethlehem. Das war zunächst einmal so, dass man dann das Geburtsfest auch auf dem 25. Dezember feierte, was seit dem 2. Jahrhundert oder 3. Jahrhundert überliefert ist. Und dann 2 Jahrhunderte später ist es belegt, dass das Fest der Geburt Christi am 25. Dezember das heidnische Fest des unbesiegbaren Gottes, Sonnengottes Sol Invictus, verdrängt hat. Seitdem ist dieses Datum das fixe Datum für das Gedächtnis und die Feier der Geburt Jesu Christi. Aber dass dieses Gedächtnis nicht nur einfach eine theologische Erinnerung war an den, der Gott war und Mensch geworden ist, sondern auch zu einer innigen Frömmigkeit wurde, das ist eigentlich erst im hohen Mittelalter entwickelt worden und Papst Benedikt weist in seiner Weihnachtsbetrachtung darauf hin, dass derjenige, der die Menschwerdung Christi in dieser Innigkeit gefeiert und erlebt hat, Franz von Assisi war. Sein erster Biograf, nämlich Thomas von Celano, erzählt in der Lebensbeschreibung des heiligen Franziskus Folgendes: Mehr als jedes andere Fest feierte Franziskus Weihnachten mit einer nicht zu beschreibenden Freude. Er sagte, dies sei das Fest der Feste, denn an diesem Tag ist Gott ein kleines Kind geworden und hat Milch gesaugt wie alle Menschenkinder. Franz umarmte mit welcher Zärtlichkeit und Hingebung die Bilder, die das Kind Jesu darstellten, und stammelte voller Mitleid wie die Kinder Worte der Zärtlichkeit. Der Name Jesus war auf seinen Lippen süß wie Honig. So erlebte es Franz von Assisi, und es ist ja berichtet, dass er im Rieti-Tal in seiner Einsiedelei Greccio genannt, das erste Weihnachtsfest 1223 in dieser Weise feierte, dass er anordnete, dass alles so arrangiert werde, wie er sich etwa die Krippe von Bethlehem vorstellte. Natürlich durften Ochs und Esel dabei nicht fehlen und die Schafe. Und er lud das Landvolk ein, diese Weihnachtsfeier mitzubegehen. Und dann im Glanz der Lichter dort an der Felsengrotte von Greccio feierte er das Weihnachtsfest. Und es wird sogar berichtet, dass er, als er diese kleine Puppe, die etwa die Größe eines Babys hatte, aus der Krippe herausnahm und an seine Brust nahm, die Anwesenden wirklich die reale Gegenwart des Jesuskindes verspürten, als wenn es lebendig wäre. Und so ist die Krippenfrömmigkeit unserem Volk geschenkt worden, und seitdem sind auch die Franziskaner die Patrone der Krippen und Krippendarstellungen in allen Ländern geworden. Für Franziskus war es eben wichtig, darauf hinzuweisen, dass Gott sich so erniedrigt hat, dass er wirklich diesen Weg, diesen Abstiegsweg gegangen ist, Mensch zu werden. Und was das bedeutete, er ist ja nicht nur Mensch geworden, er ist zum Sklaven geworden, schreibt der heilige Paulus. Ja, er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuze. Das hat natürlich eine ganz bestimmte Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte, die müssen wir unbedingt auch einmal betrachten. Denn es fällt ja auf, dass Jesus, als er auf die Welt kam und aus dieser Welt wieder wegging, beide Male nicht in menschlicher Gemeinschaft, sondern wie ein Aussätziger vor die Tore der Stadt verwiesen auf die Welt kam und die Welt verließ. Es war, weil keine Herberge für ihn war, aber theologisch hat das Johannes, der Evangelist, noch etwas deutlicher gesagt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eine ungeheure Dramatik liegt in diesen Worten, denn man muss Folgendes bedenken. Der ganze Kult des alten Bundes bestand in nichts anderem als der Verheißung Gottes und der Erwartung des Volkes Gottes auf den Messias hin. Das war der Kult des alten Bundes. Erwartung, so hätte es durchgehalten werden müssen bis zum Ende. Aber was hat man aus diesem Kult gemacht? Was hat man aus den Verheißungen und Erwartungen gemacht? Tote Riten. Und mit diesen toten Riten und den vielen Gesetzen, die man erließ, hat man gemeint, sich selber erlösen zu können, sodass, als der Erlöser wirklich in die Welt kam, er in sein Eigentum kam und selbst beim auserwählten Volk keinen Platz mehr fand, außer im Herzen seiner Mutter Maria. So ist er als Aussätziger auf die Welt gekommen, also ausgesetzt vor die Tore der Stadt Bethlehem, und als Aussätziger gestorben, ausgesetzt vor die Tore Jerusalems. Aber das alles hat eine wichtige Vorgeschichte. Der heilige Paulus gibt uns im Kolosserbrief im ersten Kapitel einen Hinweis, wenn er zum Beispiel schreibt, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Was bedeutet das also? Das bedeutet, dass Christus, der Gott-Mensch Christus, so bekennen wir ihn ja, die Zusammenfassung und das Ziel der gesamten Schöpfung sein sollte, die Krone der Schöpfung sozusagen. Auf ihn hin ist alles geschaffen. Alles sollte in ihm kulminieren, sozusagen. Und nun kommt eine Katastrophe. Denn das, was von Ewigkeit her beschlossene Sache war, dass Christus das Ziel der Schöpfung sein sollte, das ist durch eine Katastrophe fast verhindert worden. Denn dieser Plan Gottes sollte zerstört werden durch den Aufstand der Überheblichkeit. Die Rebellion, die sich in der Welt der Engel abspielte, der Engel, die als dienende Geister ja geschaffen waren, um dem Schöpfungswerk zuzudienen, also auch dem Schöpfungswerk, das in Christus seinen Höhepunkt finden sollte, ihre Dienste zu schenken, diese haben sich zum Teil verweigert, weil sie einem Geschöpf, das in der Schöpfungsordnung weit unter ihnen stand, nämlich dem Menschen, nicht dienen wollten. Und deshalb haben sie versucht, eben auch den Menschen mit einzubeziehen in diese Rebellion mit den verführerischen Versprechen, ihr werdet sein wie Gott. Also nicht klein wie ein Kindlein, sondern groß durch Anmaßung. Das war das große Versprechen. Das war die Verführung. Das war die Verblendung. Damit wollte man wirklich, wenn man das heute modern ausdrücken wollte, die DNA der Menschheit zerstören, sodass aus dem Menschengeschlecht der nicht mehr hervorgehen konnte, der Gott und Mensch und die Krone der Schöpfung sein konnte. Der heilige Paulus hat genau dieses indirekt angedeutet in seinem Brief an die Philipper, wenn er geschrieben hat, Christus war Gott gleich. Er hat aber sein Gottgleichsein nicht wie einen Raub an sich gerissen. Das war nämlich die Ursünde. Das Gottgleichsein, das ja gnadenhaft dem Menschen geschenkt war, sich als Raub anzueignen. Sondern, so schreibt der heilige Paulus weiter, er hat sich ganz klein gemacht und wurde wie ein Sklave und in allem die Sünde ausgenommen, den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Nun verstehen wir aus dieser indirekten Andeutung, die einen Hinweis gibt auf das, was die Urkatastrophe war, dass die Menschwerdung Gottes sich auf eine Weise ereignen sollte, die eigentlich ursprünglich im Plane Gottes so nicht vorgesehen war. Nämlich der heilige Paulus wird später sagen, wir verkünden Christus nicht als den großen Wundertäter und nicht als den großen Philosophen, sondern als den Gekreuzigten. Und das ist die Folge der Ursünde der Engel und der Menschheit, dass Christus seine Menschwerdung, also das Ziel seiner Schöpfung, in einer anderen Weise vollzog, als es ursprünglich geplant war. Er kam als der Ausgesetzte auf die Welt. In sein Eigentum kommt er, doch die Seinen nehmen ihn nicht auf. Und deshalb findet man oft diese Kombination in der Darstellung der Geburtsszene von Bethlehem, nämlich das Kreuz über der Krippe. Er ist Mensch geworden, um für uns zu sterben. Er ist Mensch geworden, um zu sühnen für unsere Sünden. Deshalb steht schon über der Geburt Christi das Kreuz. Und deswegen müssen wir auch verstehen, dass Christus von Anfang an ein Bekämpfter, ein Abgelehnter, ein Verstoßener unter den Menschen war, So verstehen wir auch die Flucht nach Ägypten, den Kindermord von Bethlehem und all das, was er schon in seiner Kindheit als Leiden auf sich nehmen musste. Das alles steht unter diesem Zeichen des Baumes. Nämlich unter dem Baum entscheidet sich wirklich Weihnachten. Zunächst einmal unter dem Baum des Paradieses, der zum Baum des Todes wurde durch die Sünde. Und dann unter dem Baum des Kreuzes, der zum Baum des Lebens wurde durch die Liebe, die sich dort an uns Menschen verschenkt hat. Und das alles hat seinen Ursprung in Bethlehem. Nun wollen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, eine kurze Musikpause einlegen, damit ich dann mit den Gedanken fortfahren kann.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin verbunden mit Pfarrer Winfried Abel, er ist Spiritual im Priesterseminar in Heiligenkreuz und spricht heute zum Thema die Geburt Jesu, Gottes großes Weihnachtsgeschenk an die Menschheit. Und Sie dürfen sich jetzt auf weitere Gedanken von ihm freuen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon Wichtiges gehört. Wir haben von der Vorgeschichte des Weihnachtsfestes gehört, dass Christus eben so auf die Welt kam, wie er auf die Welt kam. Das hat eine Vorgeschichte, nämlich den Sündenfall im Paradies, den Aufstand der Überheblichkeit. Nun wissen wir also, Gott wollte Mensch werden, aber so arm, so klein, so schwach, das konnte sich niemand vorstellen. Auch das Volk der Juden, das noch Messias gläubig war und ja den verheißenen Messias erwartete, konnte sich einen schwachen, kleinen, unterlegenen, armen Messias überhaupt nicht vorstellen. Aber Christus hat in seiner Menschwerdung gerade durch diese Weise, in der er Mensch geworden ist, den größten Wahnsinn der rebellischen Engel und der verführten Menschheit besiegt und ausgeglichen. Er ist klein geworden, damit wir wieder göttliche Würde empfangen können. Gerade vor wenigen Tagen hat einer unserer Bischöfe den merkwürdigen Gedanken geäußert, der Machtmissbrauch sei die DNA der Kirche. Der Machtmissbrauch läge in der DNA der Kirche. Ich kann das in keiner Weise bestätigen, denn es ist genau gegen das Thema der Menschwerdung gerichtet. Jesus hat ja genau davor gewarnt, wenn er sagt zu den Jüngern, ihr wisst doch, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll euer Sklave sein. Ich habe den Eindruck, dass die Hirten der Kirche, noch nicht alle, aber auch viele Gläubige in der Kirche, nicht alle diesen Satz wirklich verinnerlicht haben. Wir können Christus nur finden in der Armut, in der Niedrigkeit. Dort ist er Mensch geworden. Wir dürfen ihn nicht im Königspalast in Jerusalem suchen, bei Herodes und seinen Genossen. Wir müssen ihn suchen im armen Stall von Bethlehem. Die DNA der Kirche ist die Liebe, die unendliche Erlöserliebe Gottes, die sich so klein gemacht hat, dass sie ein Baby geworden ist, ein hilfloses Kind in die Krippe gelegt. Sagen wir es ganz deutlich, noch nie wurde in der ganzen Welt- und Menschheitsgeschichte eine Religion gefunden, die zum Inhalt hat, dass nicht die Menschen den Göttern ihre Opfer bringen, sondern die Gottheit den Menschen sich selber darbringt. Das gibt es in keiner Weltreligion, auch nicht im Islam. Der Islam setzt auf Macht. Und genau das ist das Gegenteil von der Botschaft Christi, durch seine Menschwerdung. Denn Jesus hat ja seine Botschaft nicht so sehr in Worte gekleidet, sondern in sein Sein, in sein Dasein und in sein So-Sein. An seinem Leben, an seinem Beispiel können wir ablesen, seine Botschaft. Deswegen hat er ja auch den Jüngern die Füße gewaschen und hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr einander so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wir entsetzen uns heute, wenn wir im Alten Testament im Buch Genesis lesen, wie Gott dem Abraham den Auftrag gibt, seinen einzigen Sohn Isaak, den Sohn, auf dem die ganzen Verheißungen für die Zukunft des auserwählten Volkes ruhten, diesen einzigen Sohn hinzugeben, darzubringen, als Opfer dem Herrn darzubringen. Wir entrüsten uns, wie kann Gott es verlangen, dass ein Vater seinen Sohn schlachtet? Aber lesen Sie die Geschichte weiter. Die muss in Jahrtausenden gelesen werden. Dann verstehen wir das auch. Denken Sie daran, wie als Abraham mit seinem Sohn den Berg Moria bestieg und der Sohn den Vater fragte, Vater, hier ist das Holz und hier ist das Feuer für das Opfer. Wo ist das Opferlamm? Und der Vater die fast prophetische Antwort gab, Gott wird sich ein Opferlamm ausersehen. Erst 1500 Jahre später wird diese Frage des Isaak beantwortet, nämlich als Johannes der Täufer am Jordanufer auf den wies, den er nannte, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Dafür ist Gott Mensch geworden. Er hat sich dieses Opfer vorbehalten. Er ist der barmherzige Vater, der das Kostbarste hingibt, das Gott überhaupt geben kann. Einer der schönsten Sätze im Neuen Testament steht im Kapitel 3 bei Johannes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt verstehen wir, was das wahre Weihnachtsgeschenk ist. Der Vater schenkt uns seinen Sohn. Der Vater reißt sich gewissermaßen sein Herz aus der Brust und schenkt es uns, seine ganze Liebe. Im Römerbrief bekräftigt der heilige Paulus noch einmal den Gedanken, wenn er sagt, er, der für uns dahingab, seinen eigenen Sohn, hat er uns in ihm nicht alles geschenkt, alles. Denken Sie an diese, ich möchte fast sagen, inzwischen so sinnlose Sitte der Weihnachtsgeschenke, die heute nur noch einen kommerziellen Charakter haben in vielen gesellschaftlichen Kreisen. Da beschenkt man sich gegenseitig mit weiß Gott welchen Dingen. Der eine gibt dem einen jenes, der andere dem anderen das. Aber alles irgendwie mit Berechnung. Aber dass das Geschenk eigentlich bedeutet, sich selber zu geben. Und dass es seinen Ursprung hat in dem, der seinen eigenen Sohn als Weihnachtsgeschenk uns übergeben hat, daran denken wir kaum noch. Darin liegt eigentlich der tiefe Sinn des Schenkens, nicht irgendetwas zu geben. Wenn Gott etwas gibt, dann ist es immer personhaft gemeint. Er gibt sich selber, nicht etwas. Und deswegen verkünden wir auch nicht die Sache Jesu, sondern ihn selber, die Person Jesu ist es, die immer wieder Fleisch werden will. So finden wir es in den Worten des evangelischen Mystikers Gerhard Terstegen zum Ausdruck gebracht. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. Da sind wir eigentlich wieder bei der Anfangsfrage, welchen Tipp würde ich den Seminaristen im Priesterseminar geben, wie sie Weihnachten feiern sollten. Alles anbetet und schweiget, verstummen vor diesem Geheimnis. Dieses Geheimnis einmal betrachten, in sein Herz aufnehmen und sich vor allem vergegenwärtigen, dass es nicht für irgendeine anonyme Gesellschaft oder Menschheit geschehen, sondern für mich ganz persönlich. Für mich ist er Kind geworden. Für mich ist er Mensch geworden, um meine Sünde zu tragen und zu heben. Ich erinnere mich an die Bekehrungsstunde der heiligen Therese von Avila, die selber berichtet, wie sie nach 20 Jahren belanglosen Klosterlebens einmal durch den Kreuzgang geht und plötzlich wie vom Donner gerührt vor dem Bild des an der Geißelsäule gefesselten Christus stehen bleibt und seine Wunden betrachtet und auf einmal erkennt, das sind meine Sünden. Für mich hat er das getan. So ist Gott zu einem erschütternden Weihnachtsgeschenk geworden. Es ist nicht einfach der süßlich lächelnde Jesusknabe, sondern der, von dem der heilige Paulus sagt, er hat sein Gottgleichsein nicht als Raub an sich gerissen, sondern von sich getan, davon keinen Gebrauch gemacht, es nicht als Privileg vor sich hingetragen. Man hat zwar so wunderschöne, süßliche Weihnachtsgeschichten erfunden, die auch zum Teil alle einen tiefen Sinn haben, aber eines muss man immer wegdenken von diesen Weihnachtsgeschichten. Jesus lag nicht in der Krippe als der Alleswisser, als der, der schon alles kannte und konnte und sich nur verstellt hat, sondern er war wirklich ein hilfloses Baby, angewiesen auf die Liebe und Fürsorge seiner Mutter und seines liebenden Vaters, der ihn zwar nicht gezeugt hat, der aber in allem seine ganze Väterlichkeit an seinen ihm anvertrauten Sohn verschenkt hat. Jesus war angewiesen auch auf das Vorbild seiner Eltern, auf die ersten Schritte, die die Eltern mit ihm gingen. Alles musste er lernen. Er wollte wirklich wie ein Mensch sein. Er ist also nicht da, der schon mit lockigem Haar in der Krippe liegt und lächelt, wenn die Hirten ihm ein schönes Lied vorsingen. Das ist alles sehr schön erfunden. Er war ein armes, hilfloses, auf menschliche Zuwendung angewiesenes Baby. So kam er auf die Welt, in einem armen Stall. Und doch singen wir zu Weihnachten, O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, du Christenheit. Nun darf man das natürlich auch umdichten und darf es nicht nur auf die Christenheit beziehen, sondern auf die ganze Menschheit. Freue dich, du menschliche Gemeinschaft, du Weltgemeinschaft der Erlösungsbedürftigen, denn für dich ist Christus auch geboren. Ja, so ist es wirklich. Welt ging verloren und Christus ist gekommen, um die Sünde zu tragen und zu heben. Und deswegen heißt es in demselben Kolosserbrief, den wir anfangs schon einmal zitiert haben, wo wir sagten, auf ihn hin ist alles erschaffen worden, weil er die Krone der Schöpfung ist. Durch ihn haben wir die Erlösung. Durch ihn haben wir die Vergebung der Sünden. Dazu ist er auf die Welt gekommen. Wir dürfen also nicht nur in der etwas süßlichen Betrachtung des Weihnachtsgeheimnisses stehen bleiben, sondern wir müssen auch diese Betroffenheit verspüren, dass wir wegen unserer Sünde Jesus in dieser Weise geschenkt bekamen, als den Erlöser und Retter aus unserer Verlorenheit. Was wäre aus uns geworden, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre? Um das noch einmal deutlich zu machen, wenn es heißt, freue dich, du Christenheit, dass eigentlich die ganze Welt aufgerufen ist, sich zu freuen. Es gibt ja die ältesten Weihnachtsdarstellungen, die nicht Maria und Josef an der Krippe zeigen, sondern Ochs und Esel. Das sind die ältesten Weihnachtsdarstellungen. Worauf geht das nun zurück, dass man ausgerechnet Ochs und Esel an die Krippe stellt? Davon steht nämlich in der Heiligen Schrift überhaupt nichts, außer dass er in einem Stall zur Welt gekommen ist. Das hat natürlich einen tieferen Grund, einen symbolischen Grund. Es gibt tatsächlich einen Hinweis auf Ochs und Esel im ersten Kapitel bei Jesaja, wo es heißt, der Ochse erkennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keinen Verstand. Hier werden Ochs und Esel in dieser Einheit genannt, wie sie bei den Krippendarstellungen vorkommen. Aber das hat man eben in dieser tiefen Symbolik gedeutet, dass man sagte, der Ochs steht für das Volk der Juden, für das auserwählte Volk, und der Esel steht für das Heidentum. Das heißt also, so wie der Ochs unter dem Joch steht, weil er als Zugtier seine Dienste tun muss, so steht auch das Volk Israel unter dem Joch des Gesetzes. Und der Esel, der die schweren Lasten tragen muss, symbolisiert das Heidentum, das unter der Last des Götzentums und der Götzenverehrung stöhnt und auf den Erlöser wartet. Und so wie Ochs und Esel an der Krippe stehen, so bedeuten sie, dass Gott Mensch geworden ist. Entschuldigung, dass Gott Mensch geworden ist für die Heiden und für das auserwählte Volk der Juden. Ochs und Esel bedeuten also die Universalität der Sendung Christi in diese Welt hinein. Und deshalb sind sie von der Krippe nicht mehr wegzudenken. Also wir haben schon gehört aus dem Johannesevangelium, Gott hat die Welt so sehr geliebt, die ganze Welt, nicht nur das auserwählte Volk, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Kommen wir noch einmal zurück zur Urkatastrophe im Paradies. Die Vertreibung der Menschen blieb nicht ohne Verheißung, das haben wir schon gehört, denn die Verheißung Gottes geht wie ein roter Faden durch das Alte Testament bis zur Fülle der Zeit hindurch, nämlich die Verheißung, dass er, der Messias, der Schlange den Kopf zertreten werde. Man nennt diese Stelle, die im Buch Genesis mit der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies genannt ist, nennt man das Urevangelium, die erste frohe Botschaft. Der ganze alttestamentliche Glaube, alle Prophezeiungen, alle Gebete, alle Kulthandlungen, auch alle Synagogendienste weisen auf diese Erfüllung hin, die Gott dem Volke Israel verheißen hat. Alle Reinigungsriten, alle Versöhnungsbitten des auserwählten Volkes zielen auf dieses Ereignis der Menschwerdung Gottes hin. Und deswegen auch diese Tragik, er kommt in sein Eigentum und für ihn ist kein Platz mehr da, weil wir Menschen immer wieder in Gefahr sind, dem Herrn den Weg zu verbauen durch unseren eigenen Lebensstil, durch unsere eigene ideologische Verblendung, dass wir uns selber irgendwie etwas in den Kopf gesetzt haben, wo Gott keinen Platz mehr hat, und das Herz verbarrikadieren. Das ist ein Problem. Ich erinnere mich an ein Wort von Dietrich Bonhoeffer, der einmal gesagt hat, wir Menschen begehen den großen Fehler, wenn wir die Bibel lesen, dass wir die Bibel immer für uns lesen und niemals gegen uns. Das heißt, wir greifen nur die Stellen heraus oder deuten die Stellen so um, dass sie uns bestätigen und wir uns nicht bekehren brauchen. Und genau das ist es. Wenn Gott in die Welt kommt, kommt er als Zeichen des Widerspruchs in die Welt. Er will uns bekehren, er will uns verändern. Aber wir haben uns schon ein eigenes Evangelium zurechtgemacht. Und wenn Sie das in der heutigen Entwicklung einmal bedenken, wie mit den Worten Gottes umgegangen wird. Ich denke zum Beispiel an diese zurzeit die Menschheit bedrängende Frage, wie ist das mit der Anerkennung der Homosexualität und der Ehe für alle? Da finden sogar findige Schriftgelehrte in der Heiligen Schrift Stellen, in denen sie das alles begründen können und auch die Stellen, die eindeutig gegen diese Sünde gerichtet sind, so deuten, als wenn sie nur zeitgeschichtlich zu verstehen wären. Christus bleibt also das große Zeichen des Widerspruchs, heute wie damals. Und wir müssen seine Botschaft unverkürzt annehmen und unverkürzt weitergeben. Dazu ist er in die Welt gekommen. Aber wir wissen ja, was Simeon, der Gottesmutter, damals geweissagt hat im Tempel, als sie ihren Sohn dargebracht hat. Er wird zum Zeichen des Widerspruchs werden. Und ihre Seele würde ein Schwert des Schmerzens durchdringen. Das kommt mit Jesus in die Welt. Er nimmt also nicht das Leiden, sondern er funktioniert das Leiden um. Er macht es zum Erlösenden, zu einer erlösenden Kraft. Und dadurch gibt er auch uns Anteil an seiner erlösenden Liebe, wenn er uns Leiden zumutet. Er will damit die verblendete Menschheit erretten. Und deswegen ist es gut, diese Botschaft unverkürzt weiterzugeben. Also wie gesagt, die Vertreibung aus dem Paradies bleibt nicht ohne Verheißung. Aber die Katastrophe, er kommt in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, die hat sich dann eben auch in dem Satz etwa dargestellt, wo es heißt, er wurde in einem Stall geboren, weil für ihn in der Herberge kein Platz war. Seitdem wird gerade dieses Thema immer wieder auch in den vielen Herbergsuchen, in den Pfarreien am Weihnachtsabend gespielt und den Leuten vor Augen geführt. Aber wie gesagt, das sind keine romantischen Szenen, sondern das beinhaltet diesen ernsthaften, dramatischen Hintergrund, dass die Menschen für Gott verschlossen waren und zum großen Teil auch heute noch verschlossen sind. Seitdem gibt es auch diese vielen Geschichten und literarischen Werke, die immer wieder dieses zum Thema haben. Ich denke zum Beispiel an Tolstois Erzählung vom Schuster Martin, der täglich in der Bibel liest und dann in der adventlichen Zeit die Stimme hört, morgen komme ich zu dir. Weil er immer wieder dieses Mitleid in seinem Herzen empfand, dass Jesus in sein Eigentum kam, aber die Seinen ihm die Türen verschlossen hielten. Und da hörte die Stimme, morgen komme ich zu dir. Der alte Schuster Stefan, er erlebt das, auf welche Weise Jesus ihm begegnen wollte. Nämlich in einem alten Soldaten, der draußen den Schnee fegt und halb erfroren ist. In einer Mutter mit einem Kind, die nicht weiß, was sie dem Kind zu essen geben soll. In einer Marktfrau, die einen kleinen Apfeldieb bestrafen will. In ihnen erlebt er also die Christusgegenwart und indem er ihnen ein wenig Raum in seinem Leben gibt und ihnen eine Liebestat erweist, dadurch erweist er sie Christus. Wie es auch in der Martinsgeschichte ja vorkommt, die wir kennen von Martin von Tours, dem der Herr im Traume sagt, das, was du dem Bettler getan hast, das hast du mir getan. Oder es gibt diese wunderbare Geschichte von Nikolai Leskow, dem russischen Schriftsteller, der vom Gast beim Bauern schreibt, wie ein Exilant, ein russischer Großgrundbesitzer, der nach Sibirien verbannt ist, einen Gast erwartet, weil Christus ihm in einer Vision sagt, ich will zu Weihnachten bei dir zu Gast sein, und dann auf einmal erkennt, dass Christus zwar nicht als Christus erscheint, sondern in der Gestalt seines Todfeindes, dem er nie verzeihen konnte, aber in dem er jetzt den hilflosen, herbergsuchenden Christus erkennt, und dann wird sein Herz weich, dann ist er bereit für Versöhnung. Also, Gott schenkt uns nicht irgendetwas, er schenkt sich selber. Und das Ganze, wie gesagt, das eine Vorgeschichte hatte, im Sündenfall im Paradies unter dem Baum der Tragik, unter dem Baum der Sünde. Das alles endet unter dem Baum des Kreuzes, dem Baum der erlösenden Liebe Gottes, der sich dort hinschenkt an uns. Und von diesem Geschenk leben wir heute. Denn wie wird das Kreuz oft dargestellt? Im Mittelalter hat man oft diese Darstellung gefunden, wie neben dem Kreuz in Gold gekleidet mit einem Kelch in der Hand die Ströme des Erbarmens von Wasser und Blut auffangend in einem goldenen Kelch die Ekklesia, die Kirche steht und Christus hängt nackt und blutend am Kreuz. Sein ganzes göttliches Sein hat er verschenkt an die Kirche. Und die Kirche ist gewissermaßen durch dieses Weihnachtsgeschenk Christi selber zu einer Schatztruhe geworden, die gefüllt ist mit allem, was der Mensch zum Leben braucht, mit allem, was uns retten und befreien kann. Das ist die DNA der Kirche. Christus selber, er, der Ströme lebendigen Wassers uns zugedacht hat, von denen wir reingewaschen werden können von Schuld. Also, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Und deshalb können wir auch singen, in deine Lieb versenken will ich mich ganz hinab, mein Herz will ich dir schenken und alles, was ich hab. Und ich möchte mit den Worten von Gerhard Terstegen diese Betrachtung schließen. Süßer Immanuel, werd auch in mir nun geboren. Komm doch, mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren. Wohne in mir, mach mich ganz eines mit dir, der du mich liebend erkoren. Amen.
Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Winfried Abel für seine Betrachtung, für diese Besinnung in der Vorweihnachtszeit und die auch eine gute Vorbereitung war auf das Weihnachtsfest selbst, das wir morgen ab Abend begehen werden zu Heiligabend. Pfarrer Abel, darf ich Sie zum Abschluss noch bitten, dass Sie uns den Segen geben?
Ja, gerne. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen segne euch der Herr. Er schenke euch eine große Freude über seine Menschwerdung und lasse euch Anteil bekommen an den Geschenken seiner Erlösung, die er allen Menschen zugedacht hat, damit aus Hoffnungslosigkeit wieder Hoffnung werde, aus Traurigkeit wieder Freude werde, aus Verlorenheit das wiedergefunden werde. Und so segne und behüte euch und beschenke euch mit seinen Gaben der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal anhören möchten, können Sie auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da finden Sie den Podcast-Bereich und da ist dann die Sendereihe Spiritualität mit dabei. In einiger Zeit, in einigen Stunden wird dann eine Datei für Sie da zur Verfügung stehen, sodass Sie diese Sendung und die Gedanken vom Pfarrer Abel noch einmal nachhören möchten. Gerne schicken wir Ihnen auch eine CD zu, wenn Sie das wünschen. Dafür rufen Sie an und bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ihnen alles Gute, einen gesegneten vierten Adventssonntag, Ihr Nikolaus Albert.